Campusradio von Studenten für Studenten. Live auf der Ems-Fechtewelle.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Campusradio-Magazin der Hochschule Osnabrück. Ich bin Elena.
Und ich bin Jakob und wir werden euch heute diese erste Stunde durch die Sendung begleiten.
Wir senden live aus dem Radiostudio am Campus Lingen und haben einige spannende Themen für euch bereit.
Bei uns dreht sich heute alles um den Studialltag und wie man am besten durch diese Zeit kommt. Zusätzlich geht es um wichtige politische Themen wie die anstehende Europawahl oder Nachhaltigkeit.
Außerdem reden wir über Themen, die das Studium betreffen, wie Reisen, Spartipps oder auch, was das Studium so alles mit dem Kopf anstellen kann. Das und mehr erfahrt ihr in der nächsten Stunde hier auf der Ems-Fechtewelle.
Wir starten heute mit der Zeit vor dem Studium. Elena, warst du vor deinem Studium nochmal so richtig unterwegs, die Welt erkunden?
Nee, tatsächlich gar nicht.
Vielleicht wirst du ja von unserem ersten Beitrag überrascht. Celine Gröne und Leni Hohnfillmann haben nämlich Studis interviewt, die vor ihrem Studium eine große Reise gemacht haben.
War auf jeden Fall eine mega coole Erfahrung.
Super mega spitznamermäßig.
Unfassbar cool.
Super spannend. Es ist schön, eine neue Kultur kennenzulernen.
Richtig nice.
Thailand wird ein immer beliebteres Reiseziel bei jungen Leuten. Vor allem nach dem Schulabschluss sind Thailands Straßen von jungen deutschen Touristen überfüllt.
Nach Thailand reisen grundsätzlich alle Altersklassen, junge Leute alleine, als Backpacker natürlich noch viel mehr. Die haben dann ganz oft vor Ort nur Airbnb-Hotels. Die Risikobereitschaft ist einfach da und die Leute wollen natürlich unbedingt die Kultur kennenlernen.
Das war Gabi Bürs von First Reisebüro. Thailand ist vor allem aufgrund seiner endlosen Möglichkeiten und der niedrigen Preise bei Jugendlichen so beliebt.
Thailand hat sich bei mir tatsächlich relativ spontan ergeben, weil ich unfassbar viele Menschen davon super positiv absprechen hören.
Thailand ist halt so ein typisches Touri-Land.
Von Thailand hört man ja immer, dass es das Paradies auf Erden sein soll.
Thailand bietet nicht nur Urlaubsfeeling durch die vielen schönen Strände, das Meer und die Wärme, sondern auch Action für Adrenalin-Junkies und Abenteurer.
Haben da vor allem Island-Hopping gemacht und das alles so genossen, das Inselleben und Schnorcheltrips und solche Ausflüge gemacht.
Wir sind super viel mit dem Roller rumgefahren, haben uns da die Natur angesehen und das war total atemberaubend.
Ich habe die ganzen Tempel mir angeschaut.
Elefanten, Baby gestreichelt und gefüttert.
Wir waren viel feiern und ansonsten waren wir echt so an Stränden. Wir haben uns Roller gemietet, viel erkundet, haben neue Leute kennengelernt. Ja, einfach gelebt.
Nach dem Schulabschluss ist man sich manchmal noch unsicher, was man machen möchte. Reisen ist deshalb eine gute Möglichkeit, mehr über sich selbst und andere Kulturen zu erfahren. Außerdem kann man Freunde fürs Leben finden. Doch Reisen ist nicht nur eine tolle Auszeit, sondern wie Expertin Gabi Bürs sagt, auch eine wichtige Erfahrung fürs weitere Leben.
Ich finde, in jungen Jahren sollte man das auf jeden Fall machen, weil man da einfach unbedarfter ist und viel mehr mitnimmt. Aktuell sind nach Corona-Zeiten die Flugpreise sehr, sehr stark gestiegen. Das ist der höchste Anteil, den die jungen Leute halt bezahlen müssen. Aber eigentlich ist es ein sehr, sehr günstiges Reiseziel.
Es lohnt sich also in jungen Jahren auf große Reisen zu gehen. Geld kommt wieder, doch Erinnerungen bleiben für immer. Denn jeder nimmt mindestens ein prägendes Ereignis mit.
Am coolsten fand ich es eigentlich, wenn wir spontan so bei Google Maps geguckt haben, was man in der Nähe irgendwie machen kann. Und dass wir dann teilweise da auch so Offroad so ein bisschen lang gelaufen sind.
Ich habe in Thailand unter anderem einen unfassbar coolen Kochkurs mitgemacht.
Zum Schluss noch ein paar Tipps von Celine, falls ihr jetzt auch Lust auf Thailand bekommen habt.
Für den Transfer sollte man auf jeden Fall Apps wie Want2Go oder Grab benutzen. Traut euch mal, alleine loszuziehen. Nehmt nicht zu viel Gepäck mit, denn das ist am Ende nur eine Last. Zudem solltet ihr immer mit den Tuk-Tuk-Fahrern handeln, denn diese verlangen sonst viel zu viel von euch. Die kleineren Inseln sind oft schöner als die großen Touri-Hotspots. Natürlich solltet ihr auch auf die Reiseapotheke achten. Bucht die Flüge früh genug, weil diese sonst sehr schnell sehr teuer werden. Vieles solltet ihr schon vorher planen, aber lasst auch genug Zeit für spontane Aktivitäten, da diese oft am lustigsten sind.
Und passend zum Thema Thailand haben wir jetzt auch für euch One Night in Bangkok von Murrayhead. Viele Studis kennen es. Man verlässt das Nest, um in einer anderen Stadt zu studieren.
Aber was wird aus den Freundschaften und Beziehungen, die in der Heimat bleiben? Hanna Bleek und Nina Fahrenbach haben für euch recherchiert.
Für viele Studenten bedeutet das erste Semester auch der erste Auszug. Das erste Mal auf eigenen Beinen stehen und das erste Mal so richtig weit von zu Hause weg sein. Was das für Konsequenzen für die Beziehung zu Freunden oder dem Partner hat, erklärt uns heute Weltenbummlerin Saskia. Dein erster Auszug hat rund 14.000 Kilometer zwischen dich und deine Liebsten gebracht. Würdest du sagen, dass deine Beziehungen in Deutschland einen Einfluss auf die Entscheidung hatten, ob du hier oder im Ausland studierst?
Also meine Beziehungen in Deutschland hatten schon einen Einfluss darauf, vor allem wie lange ich nach Australien gehe. Also dass ich nach Australien gehe, stand für mich eigentlich ziemlich früh schon fest, weil ich gerne nach dem Abi weg wollte. Und da hat meine Beziehung zu meinem damaligen Freund eigentlich so den meisten Einfluss darauf gehabt, dass ich mich damals dann erstmal nur für 6 Monate in Australien beworben habe, anstatt einem ganzen Jahr. Habe dann aber im Laufe der Zeit in Australien auf ein ganzes Jahr verlängert, eben weil die Beziehung nach 3 Monaten dann durch die Fernbeziehung und durch den Zeitunterschied einfach gescheitert ist. Und meine freundschaftlichen Beziehungen, da habe ich mir eigentlich wenig Sorgen drum gemacht, weil ich wusste, dass meine Mädels und ich den Kontakt halten werden. Also da wusste ich, dass von beiden Seiten das irgendwie klar ist, dass egal, ob ich hier bin oder nicht, dass ich einfach weiß, dass wir trotzdem immer Freunde bleiben werden.
Nach deinem Jahr in Australien hast du dann dein Bachelorstudium in Groningen begonnen, wo du dann deinen zweiten Freund kennengelernt hast, richtig?
Als ich dann in Groningen angefangen habe zu studieren, hat er auch sein Studium in Heide, das ist bei Hamburg, begonnen. Also haben wir auch seit Anfang der Beziehung dann eine Fernbeziehung geführt.
Was ist denn deiner Meinung nach in der zweiten Beziehung besser gelaufen?
In meiner zweiten Beziehung war die Kommunikation definitiv besser. Wir waren natürlich auch beide schon Erwachsener. Ich glaube, irgendwie der Wille, das zu schaffen, weil man auch viel mehr so die Zukunft miteinander schon geplant hatte, weil man eben halt einfach nicht mehr so jung war, hat einen ziemlich zusammengehalten eigentlich. Und auch einfach die geringere Entfernung. Australien war natürlich auch nochmal einige tausende Kilometer weiter und der Zeitunterschied war natürlich auch einfach nicht da. Das heißt, man musste jetzt nicht darauf achten, wann man telefoniert oder wann man FaceTimed, man konnte sie einfach anrufen.
Glaubst du denn grundsätzlich daran, dass Fernbeziehungen funktionieren können und hast du vielleicht auch ein paar Tipps für uns?
Also ich glaube grundsätzlich an Fernbeziehungen tatsächlich auch viele Vorteile und viel Schönes, was es mit sich bringt. Für uns zum Beispiel war es so, man hat sich viel mehr aufeinander gefreut, man hat viel mehr Dinge geplant, weil es einfach nicht so alltäglich war, dass man die Zeit miteinander verbracht hat. Also man hat die Qualität ausgenutzt, weil einfach die Quantität einfach nicht so hoch war. Das ist auch definitiv ein Punkt, der mir sehr gut an einer Fernbeziehung gefallen hat und warum Fernbeziehungen auch definitiv funktionieren können. Deswegen war ich ja auch über 3 Jahre dann mit meinem letzten Freund zusammen, obwohl wir über 3 Jahre lang eine Fernbeziehung geführt haben. Und ich glaube, so meine besten Tipps, die ich so habe, ist einmal dieses gemeinsame Dinge planen, dass man Sachen hat, auf die man sich zusammen freuen kann, dass man weiß, okay, das ist jetzt gerade blöd und wir sind jetzt gerade so physisch voneinander getrennt, aber dass man weiß, dass halt coole Dinge auf einen zukommen. Dann auf jeden Fall die Kommunikation. Also man muss sich alles erzählen. Man muss wie so ein kleiner Live-Ticker sein. Viel FaceTime, viel schreiben. Alles erzählen, was man einem sonst auch erzählen würde. Also auch Kleinigkeiten. Einfach den anderen wirklich am Leben des anderen teilhaben lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Kommunikation ist da wirklich das A und O. Oder auch Rituale haben, dass man irgendwie einmal die Woche gemeinsam kocht. Sowas haben wir häufig gemacht über FaceTime. Und einfach so ein bisschen so tun, als würde diese Entfernung gar nicht existieren und genau so alles machen, was man sonst zusammen auch machen würde, soweit es möglich ist.
Danke Saskia, dass du die Zeit für uns genommen hast, um deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Vielleicht konntest du ja dem einen oder anderen etwas Mut machen.
Um Freundschaften und Beziehungen geht es auch in unserem nächsten Beitrag.
Ich war schon ganz schön aufgeregt vor dem Studium. Puh, wenn ich so an die erste Woche zurückdenke.
Ja, ich hatte die ganze Zeit Angst, irgendeine wichtige Veranstaltung oder so zu verpassen und mich aus Versehen, weiß nicht, wieder zu exmatrikulieren oder so.
Okay, das ist mir jetzt nicht passiert, aber genau dafür gibt es das Buddy-Projekt, was den Studis den Einstieg erleichtern kann.
Du bist neu am Campus Ling und hast keine Ahnung, was abgeht? Das Buddy-Projekt gibt Orientierung. Das Projekt ist für Erstsemester am Campus Ling. Organisiert wird es von den Studierenden des Studiengangs Kommunikationsmanagement. Sie planen Veranstaltungen wie eine Campus- und Stadtführung, Grill- und Spieleabende. Sie connecten im Vorfeld jeden Ersti, der am Projekt teilnehmen möchte, mit einem passenden Buddy. Die Buddies helfen ihnen dabei, sich zu orientieren und bei Fragen einen persönlichen Ansprechpartner zu haben. Hanna war letztes Jahr als Buddy dabei und teilt ihre Erfahrung.
Als Buddy ist es natürlich meine Aufgabe, ansprechbar zu sein, aber ich habe auch während der ersten Woche an verschiedenen Veranstaltungen mitgewirkt, zum Beispiel bei der Stadtrallye, die ich jedes Jahr am spannendsten finde, weil man den Erstis einfach zeigen kann, was Lingen so zu bieten hat.
Doch wer kann eigentlich alles Buddy werden? Wir haben mit Mika gesprochen. Er ist einer der Organisatoren aus dem letzten Jahr.
Also an sich kann erstmal jeder Buddy werden aus einem Semester, der Lust drauf hat. Wenn man so auf seinen Start zurückblickt ins Studium und sich denkt, ja, doch eigentlich war so diese helfende Hand, wenn man selber einen Buddy hatte, ganz gut. Und was sollte der mitbringen? Also natürlich einmal so ein bisschen diese Offenheit für Leute. Also muss so ein bisschen motiviert sein, auf Leute zuzugehen. Und dann ist wirklich diese so helfende Hand, die so ein bisschen einem so die Ecken vom Campus zeigt, vielleicht ein paar Prof-Hintergrundgeschichten hat, ist da immer mega hilfreich. Deswegen einmal diese Offenheit, Spaß an Organisation haben, an sich einfach menschlich sein, freundlich sein, Lust auf Menschen haben.
Eine helfende Hand. So hat Mika die Buddies beschrieben. Doch haben die Erstis das auch so wahrgenommen? Wir haben mal nachgefragt.
Eigentlich hatte ich ja noch gar keine Kontakte so und da hatte ich halt eben direkt jemanden, den ich fragen kann und der mir dann auch aus eigener Erfahrung erzählen kann.
Ich fand es erstmal ziemlich cool, dass man einfach schon mal eine Person hat, die einem bekannt ist, wenn man eben nach Lingen kommt.
Ich hatte mich ja beim Buddy-Projekt angemeldet, dann habe ich eine Mail bekommen, ja, wie mein Buddy heißt. Ich hatte dann auch recht schnell eine WhatsApp-Nachricht von der bekommen. Somit hat sie mich dann kontaktiert. Als ich dann so meine erste Frage hatte, habe ich recht schnell dann irgendwie eine Audio dazu bekommen. Also der Kontakt war schon ziemlich persönlich. Also man hat sich gefühlt wie, ja, einfach so eine Freundin eben zu fragen, die das schon alles gemacht hat.
Ich habe mich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt. Wenn wirklich irgendwas war, konnte man die Person immer fragen.
Man sollte das auf jeden Fall die nächsten Jahre fortführen, weil es, glaube ich, einfach die Nervosität nimmt und den Start ins Unileben sehr vereinfacht.
Das Buddy-Projekt. Eine Tradition, die sich seit 15 Jahren bewährt hat und jedes Jahr aufs Neue den Studieneinstieg erleichtert.
Das war ein Beitrag von Stella Kalita und Jule Fitting und wir machen gleich weiter mit Musik.
Du, wie sieht's eigentlich mit deinen Finanzen aus?
Jakob, sowas fragt man doch nicht, aber ich kann dir sagen, ich bin meistens echt knapp bei Kasse.
Da wären so ein paar Spartipps schon ganz praktisch, was?
Ja, allerdings, warum fragst du?
Unsere lieben Kommilitoninnen Hannah Busch und Thea Esters haben sich mit dem Thema Sparen mal ein bisschen näher beschäftigt.
Wer kennt das nicht? Es ist mal wieder Monatsende. Auf dem Konto kein Geld. Wie ihr das ändern könnt? Wir haben Studierende gefragt. Spartipps von Studierenden für Studierende.
Mein bester Spartipp ist einfach mal Pfand wegbringen.
Mensa. Also
die Öffis benutzen.
Im Dunkeln arbeiten.
Meal preppen.
Monatlich einen Plan zu machen, wie viel Geld man zur Verfügung hat.
Das Mensa-Essen auch einpacken lassen für abends.
Das ist, wenn ich mir vorher schon zu Hause am Morgen Kaffee mache.
Dass ich mir ganz genau überlege, was ich zu essen kaufe und was ich auch wirklich verbrauche, damit ich halt eben nicht unnötig irgendwas wegschmeißen muss.
Apropos wegschmeißen, das geht auch anders. Ihr könnt Lebensmittel sogar retten. So wie Regina. Sie engagiert sich ehrenamtlich als Foodsaverin in Lingen. Das heißt, dass sie Lebensmittel aus Supermärkten abholt und diese vor dem Wegschmeißen rettet. Regina, können wir dadurch auch etwas Geld sparen?
Primär geht es natürlich darum, Lebensmittel zu retten. Aber ich kann mir da schon meinen Wocheneinkauf bezogen auf Obst und Gemüse komplett sparen.
Der Foodsharing-Schrank befindet sich in der Burgstraße an der St. Bonifatius-Kirche. Er ist für jede Person frei zugänglich. Thea hat sich das Ganze mal näher angeschaut und war für euch vor Ort.
Also wir sind hier quasi in so einer kleinen Hütte erstmal. Das ist sehr süß irgendwie eingerichtet. Im Kühlschrank sind sehr viele Champignons und verschiedene Pilze wie Shiitake-Pilze, Eisbergsalat und hier an der Seite sind auch noch drei Brote.
Auch Professor Baum hat bereits vom Foodsharing-Schrank gehört. Er lehrt am Campus Lingen und erinnert sich in unserem Interview an seine eigene Studienzeit.
Ich bin ja selbst lange Jahre Student gewesen und es gibt eine Reihe von guten Spartipps. Ich habe gerade von einer Kommilitonin gehört, Secondhand kaufen. Gibt es ja mittlerweile auch tolle Angebote. Foodsharing finde ich auch gut. Überhaupt vieles zusammen machen. Ich glaube, wenn man gemeinsam Dinge tut, ist es bei weitem weniger kostspielig, als wenn man es alleine macht.
Secondhand shoppen. Aber geht das als Studierende in Lingen?
Als Student kann man hier sehr gut und sehr günstig einkaufen.
Das SKF in Lingen bietet unterschiedliche Alltagsgegenstände aus zweiter Hand an. Es befindet sich am alten Pferdemarkt in Lingen.
Ach, wir bieten eigentlich alles an. Wir bieten Kleider an und dann bieten wir Haushaltsartikel an und alles für einen sehr günstigen Preis und sind wunderschöne und manchmal sogar neuwertige Sachen.
Also ich selbst gehe auch gerne beim SKF einkaufen. Die Weste oder das T-Shirt, was ich heute trage, stammen sogar vom SKF und haben insgesamt auch nur 5 Euro gekostet. Hanna, hast du sonst auch noch einen Spartipp?
Ich nutze die App Too Good To Go sehr gerne. Sie ist perfekt, um Lebensmittel zu retten und eben gleichzeitig Geld zu sparen. Es lohnt sich, die einfach mal runterzuladen. Egal ob Mensen, Aktionsshoppen, Secondhand oder das Retten von Lebensmitteln. Es gibt reichlich Möglichkeiten, um im Alltag zu sparen. Und vielleicht hilft es ja auch dir, um am Ende des Monats nicht ganz leer auszugehen.
Gerade ging es um Spartipps, jetzt geht's ums Geld verdienen. Jakob, hast du eigentlich einen Job neben dem Studium?
Ja, habe ich. Aber dazu hörst du mich gleich auch in dem Beitrag von Julia Weiß und Leonie Brose.
Und im Anschluss geht's gleich weiter mit Schwarzer Toyota.
Studiengebühren, Miete, Kinobesuche, Shoppingtrips, einen Kaffee auf dem Weg zur Uni und das ein oder andere Mittagessen in der Mensa. Als Studenten stehen wir oft vor der Herausforderung, Studium, soziales Leben und finanzielle Verantwortung in Einklang zu bringen. Viele von uns erkundigen sich daher nach Möglichkeiten von Arbeiten in Form eines Nebenjobs während des Studiums. Rund 56% der Kommunikationsmanagement-Studierenden gaben bei unserer Umfrage an, einem solchen Nebenjob nachzugehen. Wir haben mit den Studierenden am Campus Lingen gesprochen und nachgefragt, wo sie für ihr Taschengeld arbeiten.
Ich arbeite bei IT Emsland, hier direkt beim Campus.
Hier an der Hochschule.
Im Teegeschwendner in Osnabrück.
Hier an der Hochschule am IMT, das ist zwar nicht unsere Fakultät, aber ich bin dort angestellt.
Ich habe eine Werkstätten Job bei der Neuen Osnabrücker Zeitung.
Also ich arbeite in meiner Heimat im Kreis Minden-Lübbeck bei der Harting Technologiegruppe.
Ob in lokalen Unternehmen, im Service, ganz bequem im Homeoffice oder auch am Campus der Hochschule selbst. Es ist festzustellen, es gibt verschiedene Bereiche, in denen man als Student neben dem Studium arbeiten könnte. Doch die Suche nach dem perfekten Nebenjob kann sich schwieriger gestalten als gedacht. Wie haben unsere Kommilitonen ihren Nebenjob gefunden?
Ich habe auf der Website der Hochschule geguckt.
Da habe ich meine Ausbildung gemacht und habe da auch 1,5 Jahre gearbeitet. Und jetzt wurde ich da einfach übernommen als Werkstudentin in der gleichen Abteilung.
Durch eine Freundin, die da arbeitet. Und dadurch bin ich dann auch an die Stelle gekommen. Und dann hat das alles ganz gut geklappt.
Mein damaliger Fußballtrainer hat mich gefragt, ob ich bei ihm arbeiten möchte. Und dann habe ich ja gesagt. Und da bin ich immer noch.
Für die Studierenden scheint es also viele Wege und Möglichkeiten zu geben, sich auf einen Werkstudentenjob zu bewerben. Sollte jedoch kein passender in Reichweite sein, könnte dabei auch die Website der Hochschule Osnabrück hilfreich werden. Was genau dahinter steckt und welche Möglichkeiten die Hochschule zu bieten hat, erklärt uns Leon Dietzel, Mitarbeiter des Instituts für Kommunikationsmanagement.
Ja, auf der Hochschulwebsite gibt es ein allgemeines Stellenportal, wo Studierende sich informieren können über alles, was so an der Hochschule ausgeschrieben wird. Und dann haben wir bei uns im Institut für Kommunikationsmanagement nochmal einen eigenen Stellenmarkt, der spezifisch, also fachspezifisch für Studierende unseres Instituts vorgesehen ist. Und dort können die Studierenden dann eben auch fachspezifische Stellen finden.
Auf der Website der Hochschule findet ihr also allerhand Informationen, um euch über aktuelle Stellenausschreibungen von Nebenjobs und potenziellen Ansprechpartnern zu informieren. Doch was sagt unser Experte? Was sollten Studenten bezüglich der Nebenjobtätigkeiten noch beachten?
Wenn man einen Nebenjob sucht, kann manchmal auch das Praktikum ein interessanter Einstieg sein. Manche Studierenden steigen nach dem Praktikum in einen Nebenjob ein, dort wo sie eben im Praktikum gewesen sind. Wichtig ist sicherlich immer, dass wenn man einen Nebenjob macht neben dem Studium, dass man sich nicht überlastet, dass man immer noch daran denkt, dass man ausreichend Zeit hat für das, dass das Studium eben von einem fordert.
Insgesamt lässt sich also zusammenfassen, dass Nebenjobs für Studenten mehr als nur eine Möglichkeit zum Geldverdienen sind. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung unserer Fähigkeiten, unserer finanziellen Unabhängigkeit und unserer beruflichen Zukunft. Die Vielfalt der verfügbaren Nebenjobs ermöglicht es uns, unsere Interessen auszuweiten und uns in verschiedenen Branchen auszuprobieren. Wenn ihr also als Student nach einem Nebenjob sucht, beachtet, dass dieser nicht nur dazu dient, euer Bankkonto zu füllen, sondern auch neue Türen öffnen kann, welche euch auf eurem Weg zum Erfolg unterstützen. Wir drücken euch dabei ganz fest die Daumen.
Ich sag nur Sommer, Sonne, Sparurlaub.
Boah, da sehe ich mich jetzt auch. Schön am Strand. Leckeres Getränk in der Hand, einfach mal wieder die Seele baumeln lassen.
Ich weiß, was du meinst, aber du und alle unsere ZuhörerInnen wissen doch jetzt, dass ich immer knapp bei Kasse bin.
Dann hören wir am besten gleich in den nächsten Beitrag. Tjaak Spreen und Sophie Otto Knapp haben nämlich auch für diesen Fall Tipps auf Lager.
Wow, Sophie, schau dir das an. Ist das nicht einfach traumhaft hier?
Absolut, Tjaak. Es ist wie im Paradies.
Und das Beste daran ist, dass wir uns das Ganze leisten können, obwohl wir beide Studenten sind.
Genau. Wer sagt denn, dass sich Studenten keinen Strandurlaub leisten können? Wir beweisen das Gegenteil.
Willkommen zu Studis unter Palmen. Nach diesem kleinen Ausflug an den Strand sind wir bereit, euch die besten Tipps und Tricks für euren nächsten Sommerurlaub zu präsentieren, auch mit knappem Budget. Wir haben uns am Campus Lingen mal umgehört, wie die Pläne unserer Mitstudierenden aussehen.
Ja, ich habe schon geplant. Ich fahre zweimal weg, und zwar fahre ich einmal nach Spanien für 5 Tage und nach Italien für 6 Tage.
Bislang noch nicht, aber ich denke, ich plane das jetzt in den nächsten 2-3 Wochen.
Das klingt vielversprechend. Wir haben die Studierenden gefragt, was ihre erste Anlaufstelle bei der der Planung ihres Sommerurlaubs ist.
Also ich bin da echt noch ein bisschen oldschool unterwegs. Ich gehe ins Reisezentrum.
Eine sehr traditionelle Möglichkeit, die aber auch oft nicht die günstigste Option ist. So gehen die Studierenden Maike und Tim vor.
Die letzten Urlaube haben wir immer im Internet gebucht über Booking oder Check24, weil da gibt es halt die günstigsten Angebote.
Also ich habe jetzt Unterkünfte über Airbnb und Flüge habe ich immer so verglichen, Booking, Skyscanner oder teilweise jetzt habe ich die Flüge nach Porto direkt bei Eurowings selber bestellt.
Vergleichsportale sind hoch im Kurs. Wusstet ihr, dass Cookies und Co. eure Anfragen nach Begriffen wie Reisezielen oder Flügen tracken? Die Folge? Steigende Preise. Also sucht lieber inkognito oder im privaten Modus nach euren Urlaubszielen. So könnt ihr dieser Preisfalle entgehen. Wo wir gerade bei Preisen sind, wie finanzieren sich die Studierenden ihren Sommerurlaub? Die Antwort ist ganz klar. Sparen, sparen, sparen. Ob durch einen Werkstudentenjob oder die Unterstützung der Familie. Wir haben noch einen altmodischen, aber bewährten Tipp am Campus aufgegriffen, der bestimmt helfen kann.
Finanziell mäßig würde ich schon vielleicht so einen Tipp geben, dass man versucht, so jeden Monat ein bisschen zurückzulegen. Vielleicht so ein kleines Sparschwein wieder anzulegen.
Das Wort Sparen ist jetzt schon einige Male aufgekommen. Doch mit der Planung ist es nicht getan. Wie könnt ihr auch vor Ort im Urlaub auf euer Portemonnaie achten?
Also ich versuche teilweise auch selber zu kochen oder halt einfach nicht diese klassischen Touri-Hotspots anzufahren.
Das in Restaurants gehen ist einfach in touristischen Orten sehr, sehr teuer und dementsprechend muss man da, glaube ich, auf Selbstverpflegung setzen.
Wir haben jetzt schon einige großartige Möglichkeiten für einen erschwinglichen Urlaub am Campus aufgegriffen. Aber jetzt wird es richtig spannend. Wir haben uns auf die Suche nach dem absoluten Geheimtipp gemacht.
Ja, also man könnte natürlich in großen Gruppen fahren, weil dann kann natürlich so ein Airbnb-Preis oder soll auch durch alle geteilt werden.
Also zum einen natürlich vielleicht auch in Hostels schlafen, aber es gibt auch ganz coole Seiten, wo man zum Beispiel House-Sitting machen kann an coolen Orten, wo man quasi auf das Haus oder auf Haustiere aufpasst.
Es gibt super viele Seiten, so wie My Uni Days oder so, wo man ganz oft Studierabatte kriegt.
Wir haben noch einen Secret-Tipp für euch auf Lager.
Habt ihr schon mal von dem internationalen Studentenausweis gehört? Nicht nur in Deutschland könnt ihr Studentenrabatte nutzen. Über die Internetseite der ISIC könnt ihr euch über die International Student Identity Card informieren. Für wenig Geld und einem Nachweis eures Studentenstatus könnt ihr von über 150.000 Rabatten in mehr als 130 Ländern profitieren.
Wir hoffen, wir konnten euch inspirieren und euch mit dem einen oder anderen Tipp überraschen. Also seid euch sicher, auch mit kleinem Budget steht euch die Tür zum nächsten Sommerurlaub unter Palmen offen. Und vielleicht heißt es ja auch bald für euch.
Hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher, ey, was geht? Der Sonne hinterher, ey, was geht?
Ab in den Süden, auf dem Weg wäre ich jetzt auch gerne. Das war Buddy für euch, aber wir machen gleich weiter. Wisst ihr eigentlich, wann die Europawahlen sind?
Puh, nächste Woche? Nächsten Monat? Sind die überhaupt dieses Jahr?
Oh Mann, gut, dass Tim Beek und ich dazu was vorbereitet haben.
Nein.
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 Nein, das kann ich dir jetzt zu pauschal nicht sagen, wann die ist.
Nein.
Keine Ahnung, September, Oktober.
Ich glaube im Oktober ungefähr.
Viele wissen nicht genau, wann die Wahl stattfindet. Falls ihr es jetzt auch nicht auf Anhieb wusstet, die diesjährige Wahl findet vom 6. bis 9. Juni statt. Wie kann es gelingen, mehr Bürger für die Wahlen zu interessieren? Und vor allem, sie an die Wahlurnen zu bewegen? Sich zu informieren ist sicherlich der erste Schritt. Auf welchen Wegen findet das statt?
Bisher habe ich mich noch nicht intensiv damit beschäftigt, aber sobald die Wahlen näher rücken, werde ich wahrscheinlich Social Media dafür nutzen, um mich über die einzelnen Sachen zu informieren.
Bernd Übermann, ein Rentner aus Lingen, nutzt eine Kombination aus digitalen und traditionellen Medien.
Natürlich übers Netz. Ich versuche auch noch in den Printmedien, sprich in unserer Tageszeitung, mich zu informieren. Aber da gehört natürlich wirklich das Internet und die verschiedenen Beiträge der jeweiligen Fernsehanstalten zu.
Gisela Budde aus Altenlingen setzt auf die Nachrichten im Fernsehen.
Also wir sehen regelmäßig fern die Nachrichten und da wird ja viel berichtet.
Melanie Steiger, eine junge Frau aus Lingen, bevorzugt das Internet für ihre Recherche.
Internet oder so, aber kein TV oder ähnliches Radio, sondern das regle ich dann schon selber.
Interessant ist auch, dass der Wahl-O-Mat besonders bei jungen WählerInnen beliebt ist. Vanessa, eine weitere Studentin, nutzt dieses Tool.
Meistens über das Internet, da gibt es ja auch so einen Wahl-O-Mat, da schaue ich dann öfter mal rein, genau.
Die Wahlbeteiligung zur Europawahl hat sich seit 1997 laut Europäischem Parlament insgesamt um 10% verringert. Warum ist das so? Wie kann man den Menschen näher bringen, wählen zu gehen? Dr. Peter Wagner, stellvertretender Vorsitzender der SPD Münster, erklärt uns das.
Eine Europawahl ist wichtig, weil ganz viele gesetzgeberische Initiativen, die aus Europa kommen, dann in den einzelnen Staaten von Bedeutung sind und insbesondere bei uns in Deutschland extrem wichtig sind. Also ganz viele Dinge, die wir im täglichen Leben in Deutschland haben, haben ihren Ausgangspunkt in Europa.
Viele Bürgerinnen und Bürger sind sich der Tragweite und Funktion, welche die Europäische Union für uns hat, gar nicht bewusst. Da sehen sie auch nicht die Notwendigkeit, wählen zu gehen. Wolfram Pott, stellvertretender Vorsitzender der Europa-Union Münster, erklärt, warum es wichtig ist, informiert zu sein und wählen zu gehen.
Aber in einer Demokratie ist es so, dass die Summe aller einen großen Wert ausmacht, damit wir unsere Demokratien stärken gegen Extremismus und gegen mögliche Kriege, die entstehen können, wie wir es jetzt leider wieder sehr hautnah miterleben. Und wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, dann ist alles zusammen ein großes Ganzes für ein gutes gemeinsames Europa.
Die Europawahl hat direkte Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Es ist daher entscheidend, gut informiert zu sein. Also, informiert euch und nehmt teil. Eure Stimme zählt.
Da ist es wohl eindeutig an der Zeit, dass sich was ändert. Passend dazu haben wir jetzt für euch den Song Zeit, dass sich was dreht.
Da sind wir wieder.
Boah, von den Europawahlen hatte ich zwar gar keine Ahnung, dafür kann ich mit dem nächsten Thema aber schon mal mehr anfangen. Elena, was tust du eigentlich so aktiv für die Umwelt?
Ich würde sagen, die Klassiker, Müll trennen, Pfand wegbringen und so.
Auf jeden Fall schon mal besser als nichts. Aber was man sonst noch so machen kann, hören wir jetzt.
Nachhaltigkeit. Wenn man das hört, denkt man erstmal.
Aber Nachhaltigkeit ist gar nicht so uncool. Eher im Gegenteil, sie ist gerade sogar total in. Schaut euch all die großen Brands an, die teilweise ganze Umstrukturierungen vornehmen, um grüner zu werden. Oder auch nachhaltige Trends, wie das Secondhand-Shoppen.
Nachhaltigkeit ist nicht nur in, sondern auch super wichtig. Denn gerade wir als Generation Z sollten an die Zukunft denken und alles dafür tun, die Erde so lange wie möglich zu erhalten. Zum Beispiel durch ein paar kleine Veränderungen im Alltag.
Wir haben bei den Studierenden am Campus Ling nach ein paar Ideen gefragt. Also, hier sind ihre Tipps.
Also ich ernähre mich fleischlos und ich versuche das Auto so oft wie möglich stehen zu lassen und das Fahrrad oder die Straßenbahn zu nehmen.
Also wenn ich einkaufen gehe, habe ich eigentlich immer einen Jutebeutel in der Tasche, damit ich keine Plastiktüten verwende.
Beim Einkaufen, dass ich eher Sachen nehme, die halt nicht so in Plastik verpackt sind. Aber das ist mir schon sehr wichtig, da zu gucken, dass man quasi nicht noch mehr Müll verursacht, als eh schon im Umlauf ist.
Ich kaufe meine Sachen secondhand, wie zum Beispiel beim Studietauschmarkt.
Also wenn ich hier in Lingen bin, versuche ich schon wenig Fleisch zu essen und dadurch, dass es in der Mensa eben oft vegetarische Gerichte gibt, kann man da auch immer gut drauf zugreifen.
Kurz und kalt duschen.
Zu zweit duschen. Okay.
Also ich habe eine Mehrweg-Trinkflasche, das macht schon viel aus, denke ich.
Ich versuche auf jeden Fall in meinem Alltag auf Papier zu verzichten und nur mit dem Eiweiß zu arbeiten und ich bin vegetarisch.
Also wie ihr seht, kann man schon durch ein paar kleine Veränderungen eine Menge tun.
Viele haben als Tipp richtige Ernährung genannt. Und dabei kann am Campus Ling die Mensa eine wichtige Rolle spielen.
Wir haben bei Philipp Heckmann vom Studentenwerk Osnabrück nachgefragt, welche Maßnahmen die Mensa für mehr Nachhaltigkeit trifft. Philipp ist stellvertretender Abteilungsleiter der Hochschulgastronomie.
Ja, also die Hochschulgastronomie ist da eigentlich auf allen Bereichen engagiert, die es rund um Nachhaltigkeit gibt. Also von Einkauf über Energie bis hin zu Mehrweg direkt in der Mensa.
Und was genau ist der Klimateller?
Ja genau, also wir haben den Klimateller bei uns in der Menülinie Mensa Global. Das ist ja unsere pflanzliche und klimaschonende Menülinie. Und immer dann, wenn das Klimateller-Symbol bei einem Menü drauf ist, hat das Gericht weniger als 50% der CO2-Emissionen eines durchschnittlichen Gerichts.
Außerdem hat Philipp uns erzählt, inwiefern der Speiseplan der Mensa in Lingen neu angepasst wurde.
Wir haben ja immer sowieso vegan und dann ist das zweite Gericht dreimal in der Woche Fleisch, einmal Fisch und einmal vegetarisch. Da haben wir jetzt auch teilweise einen Tag die Woche, wo wir gar kein Fleischgericht drauf haben.
Nachhaltigkeit in den Studialltag einzubauen ist also gar nicht so schwer. Und denkt immer daran, jede noch so kleine Veränderung wird etwas bewirken, wenn wir alle mithelfen. Also, seid mit dabei und
weiter einen guten Appetit in der Mensa.
Das waren Anouk Müller und Julia Bücker. Vor den Nachrichten kommt jetzt noch ein bisschen Musik.
Wir verabschieden uns davon mit von euch und gleich geht's weiter mit Clara und Franzi.
Viel Spaß und schönen Abend. Wir sind Elena und Jakob.
Ihr hört das Campus Radio Magazin von Studierenden für Studierenden hier auf der Ems-Fechtewelle.
So, heute bin ich ziemlich gut drauf, ziemlich.
Campus Radio von Studenten für Studenten. Live auf der Ems Fechtewelle.
Ihr hört das Campus Radio Magazin auf der Ems Fechtewelle. Vielen Dank, Elena Pott und Jakob Theise, dass ihr uns so toll durch die erste Hälfte begleitet habt. An dieser Stelle übernehmen wir. Mein Name ist Franzi Stadler.
Und mein Name ist Clara Quiebeldey. Und wir begleiten euch durch die zweite Hälfte unserer spannenden Sendung aus dem Studio der Hochschule Osnabrück. Du Franzi, woran denkst du eigentlich, wenn du an einen typischen Studierenden denkst?
Puh, schwierig, weil ich selbst Studentin bin. Es wird allerdings oft gesagt, dass Studierende ein sehr entspanntes Leben führen und immer mit einem Jutebeutel rumlaufen. Ich bin ehrlich, das ist schon sehr stumpf formuliert, jedoch haben einfach viele Leute Vorurteile gegenüber Studierenden. Allerdings trifft sich das ganz gut, denn unser nächster Beitrag behandelt Stereotypen im Studium.
Studierende sind faul. Sie wissen nicht, was Arbeit ist, sie feiern nachts und schlafen tagsüber, gammeln und Geld verprassen. Wer studiert, ist über mindestens eins dieser Vorurteile schon einmal gestolpert. Doch was für Vorurteile kennen Außenstehende gegenüber Studierenden?
Ja, ich will mal sagen, so vor ewigen Zeiten oder so, das ist dann hieß ja die mit den langen Haaren und so weiter und so fort. Ich kenne das von meinen Eltern.
Ein gängiges Klischee von vor 40 Jahren. Langhaarige Studierende, nicht wissen, wo man beruflich hin möchte. Langzeitstudierende, die bummeln, statt zu studieren.
Aber das hat sich ja jetzt so, hat sich total gewandelt, weil alles sowieso multikulturell ist und jeder zieht das an und läuft und macht so, was er will. Und von daher ist das total anders geworden. Finde ich total gut so.
Das Bild von Studierenden hat sich geändert. Alte Klischees und Stereotype gibt es so nicht mehr. 65% der Deutschen stimmen nicht zu, dass Studierende faul sind. Auch wenn die negativen Stereotype so bekannt sind, die Mehrheit der Bevölkerung scheint ein positives Bild von Studierenden zu haben.
Jung, dynamisch, Menschen direkt ansprechend und schauen, wie die Zukunft weitergeht. Das ist doch, denke ich, das Wichtigste hier für Sie vor Ort und für alle hier vor Ort. Wie die Reise weitergeht in diesen schwierigen Zeiten.
Wenn man über den Campus links schlendert, sieht man viele junge Menschen mit Rucksack oder Tasche bepackt. Sind die Vorurteile wie Faulheit, Party und zu viel Freizeit hier bekannt?
Immer, Studenten sind faul, machen nicht viel. Und ich kann es ja auch in gewisser Weise manchmal verstehen. Ich meine, man kann es sich ja irgendwie auch selbst ein bisschen einteilen, wie man den Tag, sage ich mal, angeht. Wenn man nicht zur Unvorlesung möchte, zwingt sich keiner. Das ist natürlich anders als in einer 40-Stunden-Woche. Aber es spiegelt, finde ich, nicht die Realität wider. Man hat doch immer was zu tun, was man irgendwie machen kann.
Das Vorurteil, faul zu sein, ist besonders präsent. Aber auch das Vorurteil, zu feiern und Alkohol zu trinken, ist hartnäckig. Im Vergleich zum Rest der Bevölkerung feiern Studenten mehr. Allerdings feiern junge Menschen generell mehr, egal ob Studierende oder Auszubildende. Das ist auch richtig so, denn später im Berufsleben rücken andere Dinge mehr in den Fokus. Studierende genießen das Leben, reisen und die Welt erkunden, Sport und eben auch feiern.
Ja, also ich denke mal, ein Vorteil wäre ganz klar, dass wir faul sind und halt auch viel Alkohol trinken, würde ich behaupten.
Trifft das zu?
Jein. Also man trinkt auch schon mal, man genießt halt auch wirklich die Freizeit das eine oder andere Mal, aber faul auf jeden Fall nicht. Wenn die Pflichten rufen, dann setzt man sich auch ran und ist alles andere als faul, würde ich behaupten.
Pflichten, das können Präsentationen, Hausarbeiten und Klausuren sein. Vorlesungen müssen vor- und nachgearbeitet werden. Wer gewissenhaft studiert, arbeitet in der Woche mehr als 40 Stunden. Viele Studierende haben noch einen Nebenjob. Nicht jeder kann sich ein Studium leisten. Ein hohes Stresslevel ist nichts Ungewöhnliches im Studium. Stereotype können Studierende zusätzlich psychisch belasten. Da tut es gut zu wissen, dass die meisten Deutschen ein positives Bild von Studierenden haben.
Das war ein Beitrag von Peter Pistorius und Jakob Theise. Und jetzt kommt Max Rabe mit Der perfekte Moment.
Jetzt erzählen euch Franzi Stadler und Lasse Windmann, wie Klischees und Stereotype durch Kleidung entstehen.
Also ich gucke schon, dass ich auch mich repräsentiere.
Und da kommt das erste Fashion-Klischee.
Mir wurde auch schon gesagt, du siehst aus wie eine typische Kummerstudentin.
BWL ist ja ein bisschen klischeebehaftet.
Die Kleidung, die wir tragen, sagt oft mehr über uns aus, als wir denken. Ob bewusst oder unbewusst, unsere Outfits können Rückschlüsse auf unsere Persönlichkeit und unseren Studiengang zulassen. Und damit eine Vielzahl von Vorurteilen und Stereotypen hervorrufen. Doch wie gehen Studierende mit diesen Erwartungen um? Und wie äußert sich Individualität in der Fashionbranche? Wir haben unsere Studierenden am Campus gefragt, wer denn besonders heraussticht und wie sich ihr Stil äußert.
Also hier am Campus in Lingen fallen die Theaterpädagogen und die Koma-Studierenden auf jeden Fall besonders auf, was die Extravaganz und auch die Offenheit in ihrem Stil angeht.
Vor allen Dingen unter den Koma-Leuten sind viele, die dann ein bisschen stylischer vielleicht auch gekleidet sind, als die anderen, die tragen dann vielleicht eher Basic-Outfits.
Ich studiere Theaterpädagogik. Also erstens bin ich sehr bunt unterwegs. Das ist ja schon so ein kleiner Stereotyp.
Ganz viel schrilles Zeug einfach so. Also irgendwelche krassen, knalligen Farben.
Dieses Klischee ist ja eher, dass BWLer schickeren Klamotten tragen und teureren Klamotten. Also das, was bei mir jetzt in den Kursen so zu sehen ist, ist nicht sehr falsch.
Man erkennt, was eher theoriebezogenere Studiengänge sind, weil das dann schon oft so einfach sehr schicke Sachen und so. Wir nennen es immer, als würde man gleich ins Büro gehen.
Auf unserem Campus wurde schnell klar, dass es den ein oder anderen Fashion-Stereotypen gibt. Der Kleidungsstil, aber auch die Sichtweise auf Kleidung ist sehr unterschiedlich. Abhängig vom Studiengang setzen unsere Studenten nämlich auch unterschiedliche Prioritäten in Bezug auf praxisorientiert oder theoretisch. Das spiegelt sich natürlich in der Wahl der Kleidung wider und so entstehen auch Stereotypen.
Ich laufe total unpraktisch rum.
Es kommt, glaube ich, drauf an, so praktisch in einigen Situationen.
Hauptsache stylisch, der Rest ist mir egal.
Ansonsten ja irgendwie einigermaßen stilvoll schon so Mindestanforderungen.
Gerade wenn wir auch wirklich Bewegungsunterricht haben, laufe ich ja auch in Jogginghose und so rum. Also da ist es mir eigentlich voll egal, wie es aussieht.
Durch unsere Kleidung ist es uns möglich, unsere Identität und Individualität nach außen zu tragen. Wir haben Lea, eine Mitarbeitende in einem Verein in der deutschen Modebranche, gefragt, wie wichtig Individualität in der Fashionbranche denn wirklich ist.
Individualität ist sehr wichtig, da sie eben Vielfalt und Kreativität fördert, aber auch zeigt. Das heißt, Menschen können so ihre Persönlichkeit ausdrücken und auch sich unterscheiden von anderen. Es muss aber nicht jeder individuell sein. Also wenn jemand gerne untergehen möchte in der Masse, dann ist das auch komplett in Ordnung.
Wir haben uns gefragt, ob Stereotypen aufgebrochen werden können. Von Lea haben wir erfahren, dass genau das in der Fashionbranche immer häufiger versucht wird, um so mehr Akzeptanz und Originalität zu fördern.
Stereotypen aufzureißen ist sehr, sehr schwer, aber es geht vor allen Dingen gerade in der Fashionbranche im Bereich Gender Diversity Dressing, also das heißt, dass es kein Gender Dressing mehr gibt, sondern eben auch Männer Kleider und Röcke tragen, die so Diversität hervorbringen. Deshalb kann es auf jeden Fall dazu beitragen, Stereotypen aufzuheben. Es ist sich aber sehr schwer, weil es viele sehr gefestigte Stereotypen gibt. Die sind aber auch überall verschieden. In Berlin sind die anders als in Lingen. Und in Lingen sind die anders als in Münster.
Am Beispiel unserer Studenten wurde deutlich, wie vielfältig Fashion ist. In der Fashionbranche gewinnt die Wertschätzung der Individualität zunehmend an Bedeutung, da sich Menschen immer stärker für Authentizität und Originalität interessieren. Trotz der überall antreffenden Fashion-Stereotypen ist die Botschaft jedoch klar. Kleidung ist nicht nur eine äußere Hülle, sondern ein Ausdruck unserer Persönlichkeit und Individualität, der es verdient, gefeiert und respektiert zu werden.
Fear of Missing Out, kurz FOMO. Von dem Gefühl war ich auch schon einmal betroffen. Ihr vielleicht auch? Was dieses Gefühl bedeutet und was ihr dagegen tun könnt, erzählen euch jetzt Maike Robben und Mara Sandmann.
Ihr kennt das bestimmt. Ihr sitzt zu Hause am Schreibtisch und müsst für die nächste Klausur lernen, während alle eure Freunde etwas Cooles zusammen unternehmen. Wir haben die Studierenden am Campus gefragt, wie sie sich in so einer Situation fühlen.
Ja, ist auf jeden Fall ein doofes Gefühl. Also ich habe irgendwie direkt das Gefühl, dass ich irgendwie was verpasse, dass die vielleicht irgendwie Erinnerungen sammeln und man nicht irgendwie teil hat.
Ja, das würde mich auf jeden Fall demenz triggern.
Man hat schon irgendwie Angst, was zu verpassen, gerade weil man ja auch dann was macht, was man vielleicht nicht so gerne macht und die anderen alle Spaß haben und man selber ist so gefangen an seinem Schreibtisch.
Das ist schon so ein bisschen ein blödes Gefühl, wenn man halt eben ja schnell denkt, dass man irgendwas Wichtiges verpasst.
Das Gefühl, von dem die Studierenden reden, bezeichnet man als FOMO. Fear of Missing Out. Habt ihr davon schon mal gehört? Es beschreibt das Gefühl, dass andere Menschen eine interessante oder aufregende Erfahrung machen könnten und man selbst ist nicht dabei. FOMO kann nicht nur eine unangenehme Emotion sein, FOMO kann auch die Konzentration beeinträchtigen.
Ich würde sagen, dass es schon die Konzentration beeinflusst, weil man natürlich öfter mit den Gedanken vielleicht bei den anderen ist und sich fragt, was sie so machen und ob die Spaß haben.
Ja, man schaut dann ja auch schon irgendwie öfter aufs Handy, um zu gucken, ob es irgendwelche Stories gepostet wurden oder ob man irgendwo sehen kann, was die anderen gerade machen und dadurch wird man schon sehr abgelenkt.
Ja, auf jeden Fall. Also dann denkt man ja nur noch daran, ob die gerade Spaß haben oder nicht. Und ich sitze jetzt hier gerade am Schreibtisch am Lernen.
Ja, man macht sich ja schon Gedanken darüber, was die anderen gerade vielleicht machen und dann schweifen die Gedanken natürlich irgendwie ab und du kannst dich nicht mehr so richtig aufs Thema und aufs Lernen fokussieren.
Wieso das so ist, erklärt der Hochschulpsychologe Tobias Amelsberg.
Durch Beiträge bei Social Media werden wir eben an
daran erinnert, dass wir nicht an der Gruppe teilhaben und durch diese selektive Wahrnehmung entstehen negative soziale Vergleiche. Durch diese Vergleiche entsteht eben diese Angst und wir können uns schlechter auf das Lernen oder auf andere Dinge konzentrieren.
Aber warum ist das Gefühl gerade bei Studenten so präsent?
Je jünger eine Person ist, desto stärker kann auch die Unsicherheit sein, vor allem wenn man wie im Studium in ein neues Setting gerät. Dadurch können auch Ausgrenzungserfahrungen deutlich intensiver wahrgenommen werden und deutlich größere Ängste hervorbringen.
Was kann man gegen FOMO tun? Wir haben die Studierenden am Campus nach Tipps und Tricks gefragt, damit auch du die nächste Prüfungsphase rocken kannst.
Einfach sein Zeitmanagement anpassen.
Handy ausschalten oder nicht auf Social Media gehen.
Ja, auf jeden Fall einfach früh aufstehen, früh anfangen zu lernen und dann abends kann man ja trotzdem losgehen.
Mehr auf das konzentriert, was man gerade macht und einfach präsenter in dem ist.
Ich will einfach frühzeitig anfangen zu lernen, dann hast du es einfach viel mehr im Blick und kannst dir auch mal Pausen gönnen, also auch mal eine Party mitnehmen und vielleicht auch nicht immer über den Durst trinken, sondern vielleicht auch mal Fahrer machen.
Ich finde, man sollte sich da einfach so seine Prioritäten vor Augen halten und dann eben konzentriert arbeiten, damit man dann beim nächsten Mal wieder dabei sein kann.
Abschließend wollen wir euch noch mit auf den Weg geben: Lasst euch nicht stressen. Jede Prüfungsphase hat irgendwann ein Ende. Und bei der nächsten Party bist auch du wieder dabei.
Clara, bist du auch so cool und hast Maximum Risk wie die Leute in den Großstädten?
Ach, dafür muss man doch nicht aus einer Großstadt kommen.
Bist du dir da wirklich sicher? Das Leben in der Großstadt unterscheidet sich doch schon von dem Leben in der Kleinstadt. Vor allem, was das Studieren angeht. Findest du nicht? Wobei, nee. Darüber müssen wir uns jetzt gar keine Gedanken machen, denn im nächsten Beitrag haben Nina Wittopf und Nele Rösner das Studieren in Groß- und Kleinstädten miteinander verglichen.
Also ich würde schon sagen, dass ich mich auch in kleineren Studienstädten wohlfühlen würde.
Für mich wäre es jetzt noch keine Option zu sagen, okay, ich gehe jetzt in eine sehr kleine Stadt.
Viele Studenten ziehen zu Beginn ihres Studiums von zu Hause aus. Die Entscheidung für den passenden Studienort spielt dabei eine wichtige Rolle. Schließlich beeinflusst dieser das akademische und persönliche Studentenleben. Deutschland bietet eine vielfältige Auswahl an Studienmöglichkeiten. Hier gibt es ungefähr 300 Uni- und Hochschulstädte. Die meisten Studierenden zieht es in die Großstadt. Neben Berlin sind auch Städte wie Stuttgart oder Aachen beliebt. Andere Studenten wiederum entscheiden sich für eine Kleinstadt. Bei der Entscheidung sind individuelle Vorlieben, Ziele und Lebensstile wichtig. Das bestätigt auch Bianca Schulz von der Zentralen Studienberatung aus Osnabrück.
Das ist ja ganz wichtig, dass jede und jeder für sich selbst schaut, was ist ihm wichtig bei der Wahl. Also manche sagen möglichst weit weg und möglichst aufregend und groß und andere wünschen sich ein bisschen mehr Sicherheit.
Großstädte bieten viel Kultur, Karrieremöglichkeiten und ein aktives soziales Leben.
Und es war dann eher Bauchgefühl, aber auch, dass ich dann hier eine Wohnung gefunden hatte, dass ich dann so dachte, okay, nutze ich die Chance. Außerdem ist Hamburg in Physik schon eine sehr große Uni mit auch einem großen Forschungsschwerpunkt.
Erzählt Hanna aus Hamburg. Bei Julius aus Münster stand die Stadt direkt fest.
Ich würde schon sagen, dass die erste Wahl auf Münster lag. Ich habe auch irgendwie gemerkt, okay, ich brauche jetzt mal was Neues.
Doch auch die Kleinstadt hat ihre Reize. Dort herrscht eine familiäre Atmosphäre, geringe Kosten und kurze Wege.
Ich habe mich schon echt schnell hier eingelebt und da war es auch ziemlich hilfreich, dass man recht schnell hier neue Kontakte knüpfen kann.
Tatsächlich fehlt mich hier gar nichts. Alles ist super schnell zu erreichen.
Auch über ihre Wohnungssuche in Lingen berichten unsere Kommilitonen positiv.
Ich hatte 3 Besichtigungen oder so und habe dann einfach das Zimmer genommen, das mir am besten gefallen hat.
Also ich hatte richtig Glück, meine WG ist echt klasse und außerdem ist die Miete auch echt solide.
Für Studenten in der Großstadt gestaltet sich die Wohnungssuche da schon schwieriger.
Ich hatte 13, 14 Besichtigungen, bin fast ein halbes Jahr jedes Mal nach Münster für irgendwelche Wohnungsbesichtigungen gefahren.
In einer Großstadt gibt es oft ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz. In kleinen Städten hingegen ist die Anbindung an andere Städte oft miserabel. Dafür ist der Verkehr weniger hektisch und alles ist zu Fuß oder mit dem Rad gut erreichbar. Auch die Freizeitgestaltung und Freizeitangebote unterscheiden sich.
Wenn man in Münster wirklich was machen möchte, ist hier auf jeden Fall eine sehr große Vielfalt geboten.
Das kann auch Hanna bestätigen. In der Kleinstadt wird den Studenten aber auch nicht langweilig.
Also ich treffe mich super gerne mit Freunden. Abends gehen wir auch mal ins Koschis oder ins Butchers.
Dennoch sind Studenten mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert.
Was, glaube ich, auch schwerer in der Großstadt ist, erstmal so seine Freundesgruppe zu finden.
Die Anbindung nach Hause, die ist super schlecht. Ich fahre da fast 4 Stunden.
Manchmal würde ich mir wünschen, dass es hier ein bisschen mehr los wäre.
Auf die Frage, ob sich nun Großstadt oder Kleinstadt besser als Studienort eignet, kann man keine eindeutige Antwort geben.
Da kann jeder nur individuell für sich entscheiden, welcher Studienort am besten passt.
Und ja, auch bedenkt, dass man auch eine Mischform finden kann. Kann ja auch sein, dass man beispielsweise in Münster lebt, aber in Lingen studiert und dann hat man so das Beste von beiden.
Entscheidend ist also, sich wohlzufühlen.
Das ist schon echt cool hier.
Ich bin sehr glücklich, ist eine sehr, sehr schöne Stadt.
Ja, die Zeit vergeht schon schnell in der Stadt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir beide nicht mehr pendeln müssen. Das WG-Leben hier mit dir in Lingen ist schon entspannt.
Ja, das stimmt. Dass wir beide auch in einer WG landen, war irgendwie klar. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Pendeln war in der ersten Zeit echt anstrengend. Wie unsere Kommilitonen dazu stehen, erfahrt ihr jetzt in dem Beitrag von Viona Buten und Jule Breuer.
Was machen denn die Studierenden? Um uns einen ersten Überblick zu verschaffen, haben wir in unserem Jahrgang nachgefragt. Knapp 2/3 unserer Kommilitonen wohnen demnach in Lingen. Was sind die Beweggründe für den Umzug?
Ich bin immer schnell da, kann lange ausschlafen. Vor Ort wohnen hat für mich schon viele Vorteile. Auch wenn mal hier Veranstaltungen in Lingen sind, dann kann ich meistens überall zu Fuß hin.
Also spricht vor allem die Zeitersparnis für Lingen. Egal, ob nah dran am Campus oder weit weg. Die altbekannten Probleme mit der Bahn fallen schon mal weg. Aber wenn ihr von zu Hause auszieht, sieht die Welt ganz anders aus.
Einkaufen, putzen, organisieren im Haushalt, das ist schon deutlich mehr Arbeit, muss ich sagen. Dann wohne ich ja in einer WG, dadurch teilen wir uns dann den Haushalt. Als ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich deutlich weniger gemacht als jetzt. Das alles zu planen ist schon ein bisschen komplizierter als vorher.
Diese Aufgaben muss man erstmal unter einen Hut bringen und das neben den Vorlesungen. Aber mit dem richtigen Zeitmanagement klappt das schon.
Oft gehe ich auch nach Hause in den Freistunden und da kann ich dann eben auch noch Unisachen erledigen, essen oder sonst etwas machen.
Und abends was unternehmen. Wenn man in Lingen wohnt, ist man natürlich seltener in der Heimat. Zu Hause hat man Freunde und Familie. Da kommt bestimmt die Angst auf, etwas zu verpassen.
Also eigentlich habe ich nicht das Gefühl, was zu verpassen. Ich bin am Wochenende fast immer zu Hause und deswegen glaube ich, dass das da gar keine Auswirkungen irgendwie drauf hat.
Meine ganzen Freunde, die studieren auch. Dadurch treffen wir uns dann alle 2-3 Wochen mal. Aber verpassen tue ich da, glaube ich, nichts.
Wenn ihr gut organisiert seid, euch den Stress mit den Öffis ersparen und vielleicht endlich von zu Hause ausziehen wollt, dann ist der Umzug in den Studentenort genau das Richtige für euch.
Und wie sieht es mit dem restlichen Drittel unserer Kommilitonen aus? Die Pendler haben unterschiedliche Möglichkeiten, zur Uni zu kommen.
Also ich fahre entweder mit dem Zug oder mit Auto.
Einen weiten Weg habt ihr vom Bahnhof zum Campus jedenfalls nicht. Das ist natürlich ein großer Vorteil hier bei uns, weil der Bahnhof direkt nebenan ist. Es gibt aber noch weitere Gründe, nicht von zu Hause auszuziehen. Wenn man in der Region lebt, bietet es sich an zu pendeln.
Lingen ist von mir mit Zug 20 Minuten entfernt, dann wäre das halt für mich Geld, was ich noch wohl sparen könnte und kann jetzt halt auch zum Beispiel Fußball oder Tennis unter der Woche halt weiterführen.
Aber auch wenn man von weiter weg kommt, gibt es oft persönliche Gründe, weiterhin zu Hause zu wohnen.
Weil ich mich noch nicht so wirklich bereit gefühlt habe, auszuziehen und alleine zu wohnen. Viele meiner Freunde sind zu Hause geblieben, ich habe noch viele Hobbys dort.
Durch Verspätungen und Staus geht viel Zeit verloren. Deshalb muss man oft früher weg. Gerade bei Studentenpartys oder anderen Veranstaltungen kann man nicht bis zum Schluss bleiben oder muss aufs Trinken verzichten. Verpasst man da nicht was?
Also das bleibt nicht aus, dass man sich dann denkt, dass gewisse Leute was zusammen machen und man selbst sitzt halt irgendwie alleine zu Hause. Bis jetzt war es aber nie so stark, dass ich das als Grund genommen hätte, dann doch hier hinzuziehen.
Ja, im Notfall schläft man dann immer bei jemandem und das kriegt man wohl irgendwie eine Lösung.
Und wenn man dann mal Freistunden hat, kann man auch nicht so einfach nach Hause. Auf lange Wartezeiten muss man sich also einstellen und sich überlegen, was man mit der freien Zeit anstellt.
Meistens machen wir was mit den Kommilitonen. Ich gehe in den meisten Fällen tatsächlich in die Bibliothek, weil ich da wirklich immer sehr produktiv sein kann.
Wenn ihr noch viele Hobbys zu Hause habt oder euch der Auszug schwerfällt, ist Pendeln auf jeden Fall eine gute Option. Aber die Entscheidung liegt letzten Endes bei euch.
These roads are flames, I'm catching on fire.
Dieses Lied gibt uns doch schon richtige Urlaubs- und Sommervibes. Und wer keine Lust mehr auf den typischen Alltag hat, sondern den Urlaub direkt während des Studiums erleben möchte, für den käme vielleicht ein Auslandssemester in Frage. Mia Fiege und Jette Schulz haben in ihrem Beitrag von ihren persönlichen Erfahrungen berichtet.
Stell dir vor, du sitzt in einem Café in einer malerischen Stadt, umgeben von der Kultur und Sprache eines fremden Landes. Du unterhältst dich mit Menschen, die du gerade erst kennengelernt hast, die aber schnell zu Freunden werden. Du befindest dich mitten in einem Abenteuer, deinem Auslandssemester. Ein Auslandssemester ist nicht nur eine Möglichkeit, deinen Horizont zu erweitern, sondern auch eine Reise voller Herausforderungen, Entdeckungen und unvergesslicher Momente. Aber wie sieht eigentlich der Weg dahin aus? Katharina Freitag ist Mitarbeiterin im International Faculty Office der Hochschule Osnabrück. Sie ist zuständig für alle Fragen rund ums Auslandssemester.
Ja, auf jeden Fall rechtzeitig anfangen mit der Planung fürs Auslandssemester. Da empfehle ich, ein Jahr im Vorfeld anzufangen. Dann auf jeden Fall schauen, dass auch, sofern man sich Module im Ausland anrechnen möchte, dass auch passende Module im jeweiligen Studiengang dort vor Ort an der Partnerhochschule angeboten werden. Und was ich auch empfehlen würde, ist im Vorfeld mit Studierenden in Kontakt treten, die schon ein Auslandssemester gemacht haben, sei es durch einen Erfahrungsbericht, den im Vorfeld zu lesen oder auch wirklich mit Studierenden persönlich zu sprechen, die ein Auslandssemester gemacht haben. Und da kann ich gerne die Kontakte herstellen.
Um euch Stress zu ersparen, fangt auf jeden Fall früh genug mit der Planung an. Die Bewerbungsfristen für ein Auslandssemester liegen im Winter beim 1. März und im Sommer beim 15. September. Aber keine Sorge, auch wenn ihr später dran seid, ist es doch möglich, euch den Traum vom Auslandssemester zu erfüllen. Bei Fragen könnt ihr Katharina Freitag und ihr Team kontaktieren. Außerdem bietet das International Faculty Office einmal im Monat eine Erstberatung für alle Interessierten an. Hallo Mia, schön, dass du da bist. Du warst ein Semester im Ausland in Santa Barbara in den USA und hast dort ein Auslandssemester absolviert. Was war denn dein größter Kulturschock?
Mein größter Kulturschock war auf jeden Fall die Lebensweise und dass ganz viele Menschen einfach ganz offen auf einen zukommen und dass man viel mehr Smalltalk auch betreibt.
Hattest du Heimweh und was hat dir dabei am besten geholfen?
Ja, ich hatte auf jeden Fall schon zwischendurch Heimweh und was mir dabei am besten geholfen hat, war einfach, wenn es geht, ganz kurzfähig mit den Leuten zu Hause zu telefonieren und dann aber auch ganz viel Ablenkung und sich wirklich auf den Moment vor Ort zu konzentrieren.
Was ist das schönste Erlebnis, an das du immer gerne zurückdenkst?
Ein Erlebnis, an das ich wirklich immer gerne zurückdenken werde, ist ein Kurztrip mit ein paar Freunden nach Las Vegas und da waren wir auch auf einem Konzert. Das war ganz toll, aber auch einfach die ganzen kleinen Momente, den Campus, das Lieblingscafé, die Menschen.
Was hast du persönlich aus deinem Auslandssemester mitgenommen?
Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall deutlich selbstbewusster und selbstsicherer geworden und auch selbstständiger und habe ganz, ganz viel über mich gelernt.
Und zum Abschluss, was ist denn dein größtes Learning?
Mein größtes Learning ist, dass man sich auf jeden Fall trauen sollte, ins Ausland zu gehen, wenn man das gern möchte und dass man mit allen kleinen, aber auch großen Herausforderungen gut zurechtkommt und daran wächst.
Wenn ihr euch für ein Auslandssemester interessiert, dann macht gerne einen Termin im International Faculty Office und informiert euch. Wir wünschen euch viel Spaß.
Ihr hört das Campus Radio Magazin auf der Emsfechtewelle.
Echt spannend, dass Mia ihre Erfahrung mit uns geteilt hat, vor allem weil sie von zu Hause so weit weg war. Da ist es schon nachvollziehbar, dass auch mal das Gefühl von Heimweh aufgekommen ist. Viele von uns sind mittlerweile von ihren Familien und von zu Hause weggezogen und kennen das Gefühl vielleicht auch. Wie wir damit umgehen können, erfahren wir im nächsten Beitrag von Pia Rökens und Clara Quiebeldey.
Kanufahren, EM, Picknick, Eis essen gehen, See, Kaffee,
Markt, Kanal, Grillen, Volleyball,
Speicherbecken, Sonnenschein,
Bierchen, Freibad.
So stellen sich unsere Studis den Sommer in Lingen vor. Die Klausuren wurden glücklicherweise nicht erwähnt. Aber auch die Prüfungsphase beginnt im Juni. Und da stellt sich für uns die Frage, wie kann man das Lernen und den Sommergenuss bestmöglich unter einen Hut bekommen? Einerseits möchte man die Klausuren rocken, andererseits möchte man auch das Top-Wetter und den Sommer ausnutzen. Wir haben uns umgehört und Ideen gesammelt, wie beides möglich ist. Hier kommen die Lieblingsaktivitäten der Studierenden, die sich mit dem Studienalltag vereinbaren lassen.
Ja, Flunkyball spielen und ein lecker Bierchen trinken.
Fußball spielen.
Im Sommer kann man auf jeden Fall sehr gut in der Innenstadt einen Kaffee trinken gehen, gerade im Ivilo. Es ist immer sehr schön, da in der Sonne zu sitzen.
Ich finde, im Sommer in Lingen kann man super auf den Marktplatz gehen und da gibt es so ein richtig schönes Restaurant, da gibt es tolle Aperitifs und wenn du da in der Sonne sitzt und ein bisschen den Sommer genießt und schön was trinkst mit deinen Freunden, macht das immer Spaß.
Ich war gestern zum Beispiel das erste Mal im Lingener Wald. Da gibt es auch verschiedene Wege, auch zum Wandern. Kann ich auch sehr empfehlen, ist auf jeden Fall sehr cool dort.
Nach so 3 Stunden Lernen würde ich mir schon ein Eis genehmigen.
Im Sommer gehe ich gerne mal an der Ems spazieren oder picknicke auch mal so auf der grünen Wiese mit meinen Freunden.
Die Ems ist offensichtlich sehr beliebt bei euch. Es ist auch wirklich ein schöner Ort. Aber neben dem Kanal oder netten Cafés in der Innenstadt hat Lingen auch noch mehr zu bieten.
Am Campus werden coole Events organisiert. Von Kanutour über Bierpongturniere bis zum Semesterausstiegsgrillen ist für jeden Studi was dabei. Die Infos dafür findet ihr auf Instagram. Außerdem kann man das Freizeitangebot der Stadt Lingen ausnutzen. Ob eine Auszeit hier im Freibad oder doch ein gemütlicher Besuch auf dem Flohmarkt, so kann man definitiv eine kurze Lernpause einlegen.
Mein persönlicher Tipp: ab Mitte Mai Erdbeerpflücken auf den Höfen in Lingen und Umgebung. Ein paar Studis sind wohl genauso ein großer Fan wie ich und hatten echt ganz coole Ideen, was man mit den Erdbeeren anfangen kann. Dabei haben sie auch noch andere Snack- und Trinkinspirationen mit uns geteilt.
Mein Lieblingssnack für den Sommer sind Früchte in Schokolade getunkt, also zum Beispiel Erdbeeren oder Birnen. Die kann man ja schnell irgendwie in flüssige Schokolade eintauchen und dann ist das sehr lecker.
Ananas essen und ansonsten noch Erdbeeren vielleicht einfach mal in Tiefkühler tun.
Einen schönen Eiskaffee und mein ganz persönlicher Geheimtipp, noch eine feine Prise Zimt, dann ist der perfekt.
Auf jeden Fall Mojito.
Aloe Vera mit Mango-Geschmack.
Mein Favorite wären auf jeden Fall Smoothies. Vielleicht war ja auch was für euch dabei. Viele der genannten Ideen sind so simpel umzusetzen, aber bringen etwas Abwechslung in euren Lerntag. Jetzt fehlt nur noch ein perfekter Sommersong, den man gemütlich dazu hören kann, um den vollen Sommervibe zu genießen. Da waren die Vorschläge:
Sommer in der Au von Blanco Malte.
Von Crow Nie mehr.
Der Song Sonnentanz von Klangkarussell, der ist wirklich richtig geil für den Sommer.
Und jetzt lehnt euch mal zurück, gönnt euch eine Pause und genießt den Sommervibe.
Keine Sorge, zum Sommervibe kommen wir gleich noch. Das war nämlich leider der falsche Beitrag. Das war der Beitrag Sommer am Campus von Luisa Diekmann und Sina Brunkhorst. Aber wie gesagt, den Song hören wir uns nachher nochmal an.
Und jetzt kommt wie versprochen der Beitrag von Pia und mir über das Thema Heimweh.
Heimat, da verbinde ich meine Freunde und ja auch mein Zuhause.
Ich glaube, mit dem Gefühl von Heimat verbinde ich nicht so sehr einen Ort, sondern vielleicht eher Person.
Und daher können es auch ganz viele Orte sein, wo ich mich heimisch fühle.
Ich glaube einfach da, wo die Menschen sind, mit denen man sich am wohlsten fühlt im Leben.
Heimat, das ist für mich der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, mich wohlfühle und alles kenne.
Heimat, ein Wort, das unweigerlich eine Vielzahl von Emotionen und Erinnerungen hervorruft. Für viele ist die Heimat nicht nur ein Ort, sondern vielmehr ein Gefühl der Verwurzelung. Heimweh lässt sich als ein damit verbundenes Gefühl betrachten. Heimat und Heimweh sind eng miteinander verbunden, denn während Heimat ein Ort der Vertrautheit und Geborgenheit ist, kann Heimweh entstehen, wenn wir uns von diesem Ort entfernen.
Uns hat es interessiert, wie es den Studierenden am Campus Lingen geht. Deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht und die Studierenden gefragt, ob und wie sie das Gefühl von Heimweh empfinden.
Ich hatte mal die Situation, dass ich allein im Ausland war und nicht so viele Leute um mich rum hatte, denen ich vertrauen konnte. Und da hatte ich dann auch mal Heimweh.
Ja, ich denke, das hatte jeder schon mal und das hatte ich natürlich dann auch, ja.
Ja, ganz oft, vor allem als ich umgezogen bin.
Ja, definitiv, wenn ich an Orten bin, wo ich mich gar nicht drin wohlfühle oder wo nur doofe Leute sind.
Zahlreiche Studierende kennen also das Gefühl von Heimweh. Es ist mehr als nur das Vermissen eines Ortes. Es ist ein tiefes Verlangen nach der Vertrautheit von zu Hause, nach den Menschen, die uns am nächsten stehen und nach den Erinnerungen, die uns geprägt haben.
Aber ist das Gefühl von Heimweh denn normal? Ja, das sagt Tobias Amelsberg. Er ist Psychologe an der Beratungsstelle in Lingen und kann von seinen bisherigen Erfahrungen mit den Studierenden berichten.
Das Gefühl von Heimweh ist normal. Die meisten Menschen erleben das irgendwann im Laufe ihres Lebens.
Heimweh hat ganz viel mit dem Bedürfnis nach Sicherheit zu tun. Wir kennen Sicherheit oftmals aus dem Elternhaus und durch große Umstellungen wie ein Studienortwechsel oder ein neues Studium generell gibt es eben viele Neuerungen. Und bei zu viel Neuerung auf einmal können eben Überforderung und dann eben auch Heimweh auftreten.
All diese Anzeichen von Heimweh sind also völlig verständlich. Heimweh ist eine natürliche Reaktion auf Veränderungen und Trennung von vertrauten Situationen und Menschen. Die Intensität und Dauer des Heimwehs können von Person zu Person variieren. Sie hängen beispielsweise von der individuellen Persönlichkeit ab. Dabei gibt es verschiedene Wege, um mit Heimweh umzugehen.
Ja, es hilft sich, mit Freunden zu treffen und so weiter und auch irgendwie was zu machen, was einen ablenkt.
Ich glaube, es hilft schon ziemlich, mal anzurufen und mal zu fragen, was gerade so passiert, wie es den Leuten geht. Aber ich glaube, manchmal muss man da so blödes klicken, muss man da so ein bisschen durch und am Ende wird es ja sowieso wieder besser.
Und das sagt unser Experte Tobias Amelsberg dazu, wie man den betroffenen Personen helfen kann.
Wenn Menschen zu mir in die Beratung kommen, dann
schauen wir uns erstmal in Ruhe an, aus welcher Situation die Person kommt, welche Dinge es gibt, die der Person Sicherheit geben, was für die Person auch Heimat bedeutet. Das können Personen, Orte, Routinen sein, die der Person Sicherheit geben, sodass dann dieser neue Ort auch zu einer Art Heimat für die Person werden kann. Und wenn eine Person mit Heimweh oder auch mit anderen Schwierigkeiten wie Einsamkeitsgefühle, Ängste oder auch andere soziale Schwierigkeiten Probleme haben, dann können Sie sich gerne bei uns an die Beratungsstelle wenden.
Wir hoffen, dass ihr jetzt wisst, wie ihr mit Heimweh umgehen könnt. Passend zu dem Thema haben wir noch ein Lied für euch.
Dieses Lied kommt jetzt allerdings nicht. Wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen. Wie schnell doch die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert, würde ich an der Stelle sagen. Und jetzt, wie Luisa gerade schon gesagt hat, lehnt euch zurück und genießt den Sommervibe. Hier kommt Sonnentanz von Klangkarussell.
So, Freunde der Sonne, die Zeit ist gekommen, um uns zu verabschieden. Wir hoffen, ihr hattet viel Freude beim Zuhören unserer Beiträge.
Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß, euch durch unsere Sendung leiten zu dürfen. An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die zu der heutigen Sendung beigetragen und fleißig informative Beiträge erstellt haben.
Ein besonderer Dank gilt auch unserem Technikteam, bestehend aus Peter Pistorius, Lasse Windmann, Thea Esters und Tim Beek. Auch unserer Sendeleitung Hanna Busch danken wir sehr herzlich.
Zudem möchten wir noch ein großes Dankeschön an die Mitarbeitenden des Medienlabors richten. Dank der Unterstützung von Philipp Badelmann, Max Greiser und Malte Bergmann konnten wir unser volles Potenzial ausschöpfen.
Schaut doch mal gerne auf unserem Spotify-Account Campus Radio Ling, das Magazin, vorbei. Denn dort könnt ihr euch unsere tollen Beiträge noch einmal anhören.
Diese findet ihr auch unter Campus Medien auf unserer Website hs-osnabrück.de.
Und wenn ihr schon dabei seid, schaut doch auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei. campusmedien_ling_hsos, um stets auf dem Laufenden gehalten zu werden.
Zu guter Letzt noch einmal ein herzliches Dankeschön an euch und dass ihr uns begleitet habt. Freut euch auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, der Campus Ling sendet live auf der Ems-Fechtewelle. Ciao, ciao.
Tschüssi.